Bis der Arzt kommt. Der Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts. Gerade jetzt in Zeiten des Ärztemangels ist der medizinische Nachwuchs gefragt. Das betrifft nicht nur junge Ärztinnen und Ärzte, die ihr Studium schon abgeschlossen haben, auch Studierende im praktischen Jahr oder in einer Formulatur sind für Kliniken interessant. Denn auch wenn sie erst in einigen Jahren als Fachkräfte zur Verfügung stehen, für Arbeitgeber ist es sinnvoll, sich von Anfang an von ihrer besten Seite zu präsentieren und eine Tür offen zu lassen. Denn vielleicht kommt der ehemalige PJler oder die Formulantin nach einigen Jahren für eine Weiterbildung zurück. Das Brüderkrankenhaus Trier hat aus diesem Grund eine Stelle geschaffen, die es in dieser Form noch nicht in vielen Häusern gibt. Tanja Bohrmann ist seit Februar 2023 als Feelgood-Managerin in dem Krankenhaus tätig und bietet dem ärztlichen Nachwuchs quasi eine Rundum-Betreuung. Von der Bewerbung über das Onboarding bis hin zum letzten Tag. Im Interview spricht sie darüber, was genau ihre Aufgaben sind, was sich junge Medizinerinnen und Mediziner wünschen und ob ein Feel-Good-Management vielleicht auch eine gute Idee für das ganze Klinikteam wäre.
Bis der Arzt kommt. Das Interview.
Frau Bohrmann, Sie sind Feel-Good-Managerin im Brüderkrankenhaus Trier und ich finde, das ist eine wunderschöne Berufsbezeichnung. Ich habe das in der Form auch noch nie gehört. Und deswegen fällt es wahrscheinlich vielen auch schwer, sich konkret vorzustellen, was Sie eigentlich so machen. Erzählen Sie mal, was sind Ihre Aufgaben?
Ja, das ist richtig. Das ist für viele neu und viele wissen gar nicht, was es beinhaltet. Und wenn ich jetzt mal so global sagen müsste, was ich tue, dann würde ich sagen, ich betreue die ärztlichen Nachwuchskräfte. Das sind Formulanten, Hospitanten, Studierende im praktischen Jahr oder auch Studenten, die ein Pflegepraktikum fürs Medizinstudium machen müssen. Im Einzelnen sind das Aufgaben vom Bewerbungseingang prüfen bis hin zur Übernahme. Es kann aber auch sein, dass Personen auf mich zukommen, Fragen haben, Wünsche haben. Ich organisiere Meetings regelmäßig mit unseren PJ-Studierenden. Ich schaue, welche Wünsche haben sie, was brauchen sie im Studium, wie kann ich weiterhelfen. Ich bin Ansprechpartner in allen Fragen, aber natürlich auch, und das ist auch eine meiner Hauptaufgaben, ist die Kooperation mit dem Medizincampus hier in Trier, den es ja seit 2020 gibt und der für uns natürlich ganz, ganz wichtig ist.
Das ist ein ganz großes Bündel an Aufgaben. Wir gehen da gleich noch so ein bisschen ins Detail rein. Aber es ist ein neues Berufsbild. Das gibt es in der Form in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob Sie die Einzige sind oder ob es noch andere Feel-Good-Manager gibt, aber es ist noch nicht üblich. Warum gibt es das in Trier? Warum hat sich das Krankenhaus entschieden, so eine Position einzuführen?
Ja, das liegt ganz eindeutig daran, dass es einen Fachkräftemangel gibt im Bereich Mediziner. Wir haben zwar eine steigende Zahl von Ärzten, aber die Zahl der Personen, die jetzt in Rente gehen, ist sehr, sehr hoch und wir können diese Lücke nicht mehr decken. Das liegt vor allem darin, dass der Versorgungsbedarf in Deutschland höher wird, aber auch viele Mediziner Teilzeitstellen annehmen und natürlich auch eine Fehlverteilung da ist. In den Städten haben wir relativ viele Ärzte, in ländlichen Regionen weniger. Also alles in allem fehlt uns der Nachwuchs. Wir können die Menschen, die jetzt in Rente gehen, nicht mehr zu 100% besetzen. Und da müssen wir gegenwirken. Und ich versuche, die jungen Menschen, die zu uns kommen, ob es eine Hospitation ist oder eine Formulatur oder natürlich auch im PJ, das sind die Studierenden, die ja bis zum Schluss hier bei uns im Haus sind, gerade die zu bewegen, bei uns zu bleiben und damit dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.
Jetzt gibt's wahrscheinlich ja dafür, was man als Feelgood-Managerin tut, nicht wirklich Vorbilder. Wie haben Sie sich vorbereitet? Was für eine Qualifikation bringen Sie mit?
Ja, diese Jobposition gibt es tatsächlich noch nicht sehr häufig. Ich habe mal recherchiert, ich glaube ein, zwei Mal in Deutschland. Und es gibt jetzt tatsächlich auch von der DIHK einen Lehrgang, der sich so nennt. Also es kommt immer mehr. Aber man muss sagen, diese Art der Tätigkeit habe ich auch schon vorher gemacht. In anderen Branchen habe ich als Ausbildungsleiterin gearbeitet und auch da musste ich natürlich versuchen, junge Leute zu rekrutieren und zu binden. Das ist in anderen Branchen nicht anders. Aber was natürlich hier im Brüderkrankenhaus anders ist, ist natürlich einmal, musste ich mich auf das Medizinstudium vorbereiten. Ich selber bin keine Medizinerin, ich habe BWL studiert und daher muss ich erstmal schauen, was beinhaltet das Medizinstudium und wie ist so eine Klinik organisiert. Das war mal der erste Bereich, der ganz wichtig war. Und natürlich, was auch immer zählt, ist, den Arbeitsmarkt zu beobachten. Wie kommen die jungen Leute an? Was sind deren Werte? Was wünschen sie sich im Berufsleben? Welche Anforderungen bringen sie mit und so weiter? Und natürlich auch die Anforderungen des Brüderkrankenhauses zu kennen. Das war mal so ein bisschen erstmal der Einstieg, mit dem ich mich befassen musste. Das hat aber bisher ganz gut geklappt.
Jetzt geht's konkret um die ärztlichen Nachwuchskräfte. Also Sie haben es eben schon gesagt, hauptsächlich sind das Studierende. Was brauchen die denn, wenn sie sich bei einem Arbeitgeber wohlfühlen wollen? Worauf legen die Wert?
Naja, zum einen natürlich auf die fachliche Ausbildung. Das spricht sich auch ganz schnell rum und da haben wir auch einen ganz guten Stand mit dem Medizincampus, wo die jungen Leute sich austauschen und darüber berichten, wie bei uns die Lehre funktioniert, wie intensiv die Betreuung vor Ort ist und wie gut sie ausgebildet werden. Das ist natürlich das A und O. Andererseits ist natürlich auch wichtig bei jungen Menschen heutzutage, dass sie flexible Arbeitszeiten haben können. Und das ist ja gerade in der Medizin früher gar nicht so gegeben, heute schon. Sie möchten gut betreut werden. Sie brauchen einen Ansprechpartner, am besten einen zentralen Ansprechpartner. Ganz wichtig bei den jungen Menschen ist auch das Onboarding, also der erste Tag, das Ankommen, das sich wohlfühlen, dass sich orientieren können, ist unheimlich wichtig. Und das Gefühl zu haben, ich bin angekommen, ich bin willkommen und kann jetzt meine Arbeit dann auch gut durchführen. Weitere Aspekte sind natürlich aber auch Entwicklungsmöglichkeiten und ganz wichtig auch ein gutes Arbeitsklima auf der Station.
Ich würde mal ganz vorne anfangen mit dem Bewerbungsprozess. Sie sagen, der ganze Bewerbungsprozess der ärztlichen Nachwuchskräfte läuft jetzt über Sie. Wie läuft denn das normalerweise ab und was ist Ihnen da besonders wichtig, damit die sich gut angenommen und willkommen fühlen?
Ja, ganz genau. Also früher war es so, dass die Bewerbungen an verschiedenen Stellen angekommen sind, sprich Personalabteilung oder bei den Chefärzten oder im Sekretariat. Und dann ging das ein oder andere mal unter oder doppelte Bewerbungen kamen rein und das war ein bisschen chaotisch. Jetzt kommen sie alle zentral zu mir und kommen dann entweder per Mail oder über unser Bewerbermanagementsystem BITE rein. Und ganz wichtig für mich ist es, und ich glaube, da legen die Bewerber auch sehr großen Wert drauf, dass wir zeitnah antworten. Also wirklich schnell und wir müssen auch schnell sein, weil das sind ja unsere potenziellen zukünftigen Arbeitskräfte. Und wenn wir nicht reagieren, dann reagieren vielleicht andere. Und daher leite ich die Bewerbungen sofort weiter an die entsprechende Fachabteilung, an den Chefarzt. Und prüfe dann unter Umständen, noch bei Hospitanten ist das der Fall, ob ein Visum oder eine Unterkunft vorliegt. Wenn nicht, werde ich mich darum kümmern und gebe dann nach Rückmeldung durch den Chefarzt sofort eine Rückmeldung an den Bewerber und teile ihm mit, dass er kommen kann oder eben auch nicht. In der Regel können aber die meisten formulanten Hospitanten bei uns beginnen und sage denen dann auch gleich, wo sie wann sein sollen, was sie mitbringen müssen und so weiter. Und ich glaube, das findet großen Anklang.
Jetzt gehen wir mal davon aus, Sie haben jemandem eine positive Nachricht gegeben und der oder die kann bei Ihnen anfangen. Stichwort Onboarding haben Sie selber schon gesagt. Wie geht's denn los? Wie sieht der erste Tag aus?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Das hängt so ein bisschen davon ab, wer da kommt. Also bei den PJlern, also die Studierenden im praktischen Jahr, ist es natürlich ganz anders. Die bleiben in der Regel 4 bis 12 Monate bei uns und da gibt es einen Einführungstag. Also einen ganzen Tag, wo wir uns gegenseitig kennenlernen, wo sie Informationen zu dem gesamten Ablauf im BKT bekommen, wo sie die Abteilungen sich anschauen. Sie bekommen ihre Schlüsselzugänge, Wäsche und so weiter. Am Abend findet noch ein gemeinsames Abendessen statt und dann sind sie eigentlich rundum versorgt. Bei formulanten Hospitanten ist es ein bisschen anders. Die werden von mir abgeholt und dann bekommen sie auch alle Informationen, die sie zum Haus brauchen, Datenschutz, Verträge und, und. Sie bekommen meine Visitenkarte, sie wissen, wo ich sitze, wo sie sich hinwenden können, wenn sie mich suchen, weil das ist ja hier alles etwas verwinkelt bei uns im Haus. Sie bekommen ihre Essensbons, weil sie können kostenlos bei uns Mittag essen, kriegen ihre Parkmöglichkeiten gezeigt und so weiter und so fort. Aber das läuft natürlich jetzt nicht den ganzen Tag. Das ist dann mal morgens eine Stunde. Ich bringe sie dann auf die Station und dann sind sie eigentlich ganz gut vorbereitet und können dann den Tag auch beginnen.
Jetzt bleibt es ja nicht beim ersten Tag, sondern Sie begleiten die jungen Leute auch noch länger. Wie sehen die nächsten Tage aus oder die dauerhafte Betreuung und Begleitung, die Sie leisten können?
Also ich höre immer mal wieder nach, wie es so geht, ob alles in Ordnung ist, ob sie sich wohlfühlen, ob sie noch irgendwas brauchen. Das mache ich entweder per Mail oder man trifft sich auf dem Flur oder ich gehe mal auf die Station. Das ist das eine. Bei den PJ-Lern, die ja nun länger im Haus sind, machen wir regelmäßig auch Meetings und auch da höre ich nach, wie geht's, was kann man vielleicht noch verbessern, was kann man ändern. Die Teambuilding-Maßnahmen werden auch immer mal wieder durchgeführt, dass man auch so ein bisschen das Zugehörigkeitsgefühl stärkt und auch Wertschätzung zeigt und dass sie sich einfach wohlfühlen und gegebenenfalls dann auch langfristig bei uns bleiben. Ja, und es ist natürlich so, dass meine Bürotür immer aufsteht, dass jeder jederzeit vorbeikommen kann. Und spätestens am letzten Tag wird dann nochmal ein ausführliches Gespräch geführt und auch ein Feedbackbogen ausgefüllt, den ich dann vielleicht auch nutzen kann, um nochmal Dinge zu verändern, zu verbessern.
Wie erleben Sie die Studierenden denn oder allgemein die Nachwuchskräfte, die Sie betreuen? Wie finden die sich ins Krankenhaus ein? Wie erleben die auch den Alltag bei Ihnen?
Also wenn ich mich so umhöre oder wenn ich diese Rückmeldungen bekomme vor den Studierenden, dann kann ich wirklich sagen, dass sie begeistert sind. Sie kommen oftmals von anderen Kliniken oder von der Universität, wo alles relativ groß ist, unpersönlich und wo man eben nicht einen Ansprechpartner hat, an den man sich wenden kann in allen Lebenslagen, sage ich jetzt mal, ja. Und das wissen sie sehr zu schätzen. Sie fühlen sich gut betreut. Sie können jederzeit mit allen Anliegen kommen und man merkt auch, sie sind sehr motiviert und engagiert auch, weil wir führen manchmal auch Inhouse-Projekte durch, wo dann die Studierenden neben ihrem Studium, neben dem Lernen sich noch beteiligen können und da habe ich dann auch großen Zuspruch. Also man kriegt dann auch was zurück und man merkt wirklich, wie sehr sie sich über diese Position freuen oder beziehungsweise das auch annehmen.
Was haben Sie denn für Anliegen oder Fragen, wenn Sie während des Praktikums, während des praktischen Jahres dann mal in Ihre offene Tür hineinkommen? Was fragen die?
Naja, es kann mal sein, dass es ein Problem auf der Station gibt mit Kollegen oder anderen Studierenden. Sie fragen aber oftmals auch nach ihren Bescheinigungen, die sie brauchen, Formulaturbescheinigungen, Hospitationsbestätigung oder auch Tertialbescheinigungen für die PJler. Es geht um Fragen zur Unterkunft, Visumsverlängerung oder auch Themen wie, kann ich im Krankenhaus bleiben? Gibt es eine Stelle? Kann ich mich bewerben? Solche Sachen kommen häufiger vor. Aber auch zum Beispiel die Frage nach dem Stipendium, was wir ja auch anbieten.
Gibt es denn irgendwas, was Sie jetzt in Ihrer Position in Rücksprache mit den jungen Leuten an Abläufen schon verändert haben? Also dass Anregungen aus dieser Zielgruppe kamen, so und so wäre es irgendwie angenehmer für uns und das haben Sie dann tatsächlich umgesetzt. Gibt es sowas?
Ja, da fällt mir jetzt spontan natürlich erstmal den Umbau unserer akademischen Lehre ein. Das war von Anfang an so ein Knackpunkt der Studierenden. Sie kamen auf mich zu und meinten, das ist schon alles ziemlich alt und das müsste mal dringend erneuert werden und können wir nicht mal einen Raum einrichten, wo wir gemütlich sitzen können und uns zurückziehen zum Lernen und so weiter. Und das habe ich dann auch nochmal angeregt und das ist dann auch jetzt schon umgesetzt worden. Und da, wo ich jetzt hier sitze, in meinem Büro, ist gleich der Schulungsraum nebenan. An, die Umkleiden, die ganzen Sanitäreinrichtungen. Und das ist wirklich schön geworden und schafft jetzt eine ganz andere Arbeitsatmosphäre. Aber auch dieser ganze Onboarding-Prozess ist natürlich optimiert worden, den es so ja auch früher gar nicht gab. Der Bewerbungsprozess ist vereinheitlicht und läuft über mich. Aber auch dieses Offboarding, was viele auch vermisst haben, dass wir zum Schluss nochmal sagen können, was läuft vielleicht nicht so gut oder was könnte man optimieren. Das ist eingeführt worden. Das gab es vorher auch nicht. Das Stipendium wurde auch nochmal verändert. Wir haben da noch ein bisschen Inhalt eingebaut, wie zum Beispiel Ethikschulungen oder auch Workshop, was auch sehr gut angenommen wird. Es gibt natürlich den Ansprechpartner, den konkreten Ansprechpartner, der eben auch vorher gefehlt hat. Und man musste nicht an verschiedene Stellen laufen, um seine Dinge zu bekommen oder eine Frage zu stellen. Und das läuft alles zentral über mich, was natürlich jetzt viel, viel besser läuft. Die Examensfeier wurde auch nochmal nach Corona ins Leben gerufen. Sie wird jetzt in einem sehr schönen feierlichen Rahmen mit der Familie durchgeführt. Das haben die Studierenden auch so ein bisschen vermisst, dass wir das nochmal zurückgeholt haben. Und wir haben jetzt auch zum Beispiel vor, das Bezahlsystem in unserer Kantine zu vereinfachen, zu verbessern. Also es sind so Kleinigkeiten, die aber insgesamt schon sehr, sehr viel gebracht haben.
Und zwar jede Menge Kleinigkeiten würde ich das jetzt gar nicht nennen, sondern jede Menge Maßnahmen, die alle darauf einzahlen, dass der Nachwuchs sich wohl bei Ihnen fühlt. Ich pick mal einen Punkt raus, damit wir einfach in diesem Ablauf bleiben. Irgendwann kommt der letzte Tag, gerade bei Formulanten, Hospitanten, auch im praktischen Jahr. Stichwort Offboarding, das haben Sie eben schon angesprochen, da würde ich gerne nochmal im Detail drauf eingehen. Wie läuft das bei Ihnen ab? Wie läuft der letzte Tag ab, dass man auch mit einem guten Gefühl auseinandergeht? Es geht ja immer darum, die Tür offen zu lassen, dass sie vielleicht nochmal wiederkommen.
Ja, richtig, ganz klar. Das ist ganz wichtig. Auch der letzte Tag ist sehr wichtig, genauso wie der erste. Ja, es ist auch unterschiedlich je nach Personengruppe. Bei den PJ-Lern ist es eben so, dass ich 6 Monate vorher schon mal höre, wo soll denn die Reise hingehen nach dem Studium? Welche Fachabteilung soll es sein? Könnt ihr euch vorstellen, bei uns zu bleiben? Wenn ja, wo, wie, wann und so weiter? Und da versuche ich natürlich schon auch so ein bisschen zu lenken und zu hören, wenn ja, wohin, wenn nein, warum nicht? Was können wir vielleicht noch tun? Ja. Und da muss ich sagen, ist die Quote auch sehr stark gestiegen von denen, die nach dem Studium bei uns bleiben. Dann ist es bei den Hospitanten und Formulanten ein bisschen anders. Die Formulanten sind ja noch mitten im Studium. Bei denen dauert es noch, bis sie fertig werden. Aber auch da versuche ich, den Kontakt zu halten, mal zu hören, wie war die Formulatur im Haus? Hat es euch gefallen? Können wir noch was verändern? Sie füllen mir in der Regel einen Offboarding-Fragebogen aus, digital, den wir eingeführt haben. Und da sehe ich natürlich dann auch noch mal so ein bisschen, weil der auch anonym ist, was können wir ändern? Und die meisten sind dann auch ganz happy, wollen auch nochmal zur Formulatur kommen. Im Großen und Ganzen kann ich wirklich sagen, gibt es wenig Kritikpunkte und ich sehe den einen oder anderen dann schon nochmal wieder. Bei den Hospitanten ist es so, dass die natürlich gerne, das sind ausländische fertige Ärzte in der Regel, die würden gerne in Deutschland bleiben, fühlen sich in der Regel auch sehr wohl bei uns und da schauen wir dann natürlich, gibt es freie Stellen oder was muss der Hospitant noch bringen? Also die müssen ja nun erstmal eine Fachsprachenprüfung ableisten. Dann müssen sie ihre Berufserlaubnis bzw. Approbation beantragen, was eigentlich ein sehr langer Weg ist. Und da schaue ich dann, wie kann ich helfen? Kann ich vielleicht noch einen Sprachkurs anbieten? Kann ich mit Behörden sprechen, dass es vielleicht ein bisschen schneller geht? Kann ich denen schon mal eine Vertragszusage geben, damit die ihre Berufserlaubnis bekommen und? Das sind dann eben solche Sachen, um die ich mich kümmere. Aber auch die füllen natürlich den Offboarding-Fragebogen aus, sodass ich dann eine ganz gute Übersicht über die Meinungen und Gefühle der jungen Menschen auch habe.
Halten Sie denn danach auch noch den Kontakt, also zum Beispiel mit Leuten, die das PJ bei Ihnen gemacht haben und erstmal nicht im Brüderkrankenhaus bleiben, dass man sich regelmäßig vielleicht mal meldet, um sich in Erinnerung zu rufen? Passiert sowas?
Ja, also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir mal so ein Alumni einführen. Da bin ich auch gerade dran an diesem Projekt. Das wäre eine ganz tolle Maßnahme, um das ein bisschen in einen organisatorischen Rahmen zu packen. Ansonsten versuche ich natürlich schon, wenn wir Stellen ausgeschrieben haben oder spezielle Ärzte suchen, Assistenzärzte, die jungen Leute vielleicht nochmal zu kontaktieren und zu fragen, hier, wir hätten jetzt die Stelle frei, ist da noch jemand draußen, der eine Stelle sucht in dem Bereich? Das mache ich schon, aber das Alumni, wo man sich wirklich regelmäßig trifft und sieht, wäre da eine tolle Sache.
Wie werden Sie denn insgesamt innerhalb des Hauses bei Ihrer Arbeit unterstützt? Also wenn ich jetzt in Richtung Geschäftsführung, Direktorium denke, aber auch Abteilungsleiter, Chefärzte und so. Haben Sie Rückhalt von allen?
Ja, ganz klar. Das ist auf jeden Fall so. Das Direktorium ist natürlich auch sehr daran interessiert, den Fachkräftemangel zu beseitigen und interessiert an meiner Arbeit. Und sie sind sehr offen für Neuerungen. Aber auch andere Bereiche sind sehr hilfreich und arbeiten eng mit mir zusammen, wie zum Beispiel die Chefärzte oder die Personalabteilung oder auch die Unternehmenskommunikation, die regelmäßig über meine Arbeit oder über die Studierenden berichten. Das hilft natürlich schon sehr, nach außen auch zu zeigen, was wir machen. Und intern die Chefärzte oder die Personalabteilung unterstützt mich schon sehr. Und auch das Direktorium natürlich, wenn ich Maßnahmen einführen möchte, umsetzen möchte, sind die schon sehr kooperativ.
Das klingt alles fast zu schön, um wahr zu sein. Also so eine breite Unterstützung aus dem ganzen Haus. Sind es alle oder gibt es Reibungspunkte? Also auch jemand, der dann vielleicht mal sagt, na, also als wir angefangen haben, war das alles noch ganz anders und ich musste mir das auch hart erkämpfen, hart erarbeiten. Gibt es sowas? Also irgendwie vielleicht auch Chefärztinnen und Chefärzte, die noch aus einer anderen Generation und einer anderen Arbeitswelt kommen?
Ja, das mag sein. Also bisher habe ich nur sehr positive Rückmeldungen bekommen, aber diese recht neue Positionsbezeichnung hat bei dem einen oder anderen sicherlich schon mal ein Schmunzeln bewirkt. Aber ich kann jetzt nicht konkret sagen, dass jemand auf mich zukam und das kritisiert hat.
Das ist ja schön. Ich habe jetzt eher auch in so eine Richtung gedacht, Feel-Good-Management könnten ja eigentlich auch alle gut gebrauchen, ne? Also nicht nur die Nachwuchskräfte, sondern auch die, die schon länger dabei sind. Gibt es da Überlegungen, einfach für alle die Arbeit ein bisschen angenehmer zu gestalten im Sinne von Feel-Good-Management?
Absolut richtig. Also das sehe ich auch so. Und diese Überlegungen in diese Richtung, die entwickeln sich gerade in vielen Bereichen. Und natürlich muss man sagen, dass grundsätzlich diese Aufgaben heute schon von den Führungskräften im Rahmen ihrer Mitarbeiterführung wahrgenommen werden. Aber da sind Bestrebungen am Laufen, ja.
Aber das wäre dann nicht mehr Ihre Aufgabe, nehme ich an.
Also vielleicht zum Teil, aber global gesehen nicht. Das wäre dann so viel, dass ich da schon noch Unterstützung bräuchte. Aber ich würde es mir wünschen.
Jetzt sind wir hier ja ein Recruiting-Podcast. Das heißt, es ist ja immer so eine Frage, welche Auswirkungen haben die Maßnahmen, die Sie getroffen haben, die Beispiele, die Sie jetzt angeführt haben, auf das Recruiting? Also fällt es Ihnen jetzt leichter, die offenen Stellen zu besetzen? Und was bedeutet das ja für den Umgang mit diesem Thema Ärztemangel, mit dem wir ja hier gestartet sind?
Wie ich eben schon sagte, haben wir eine höhere Quote an Studierenden, die nach ihrem Studium bei uns bleiben. Und man muss sagen, dass vom Examen bis zur Approbation ja ein gewisser Zeitraum von bis zu 3 Monaten vergeht, den die Nachwuchskräfte ganz unterschiedlich nutzen. Und wir merken aber zunehmend, dass eben ein Großteil dieser Kandidaten irgendwann dann auch nochmal auf uns zukommen, auch wenn das vielleicht nicht sofort der Fall ist, und sich bei uns bewerben. Das ist definitiv merkbar und da spielen natürlich ganz verschiedene Aspekte eine Rolle, wie unsere gute Lehre, das Arbeitsklima und so weiter. Und das merkt man spürbar.
Das ist ja schön. Also dann hat sich das alles doch irgendwie auch für das Krankenhaus gelohnt, dass Sie da jetzt wirklich so viele Ideen und so viel Zeit auch rein investieren. Jetzt sind Sie seit Februar letzten Jahres in dieser Position tätig. Was haben Sie denn für sich persönlich gelernt in der Zeit?
Naja, ich habe natürlich sehr viel einmal über das Fachliche, das Medizinstudium, die Abläufe in einem Krankenhaus gelernt. Aber ich habe auch gelernt, dass diese Position, die ich hier ausführe, auch eine gewisse Bedeutung hat und auch fruchtet. Also am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, ne? Wird das überhaupt angenommen? Bringt das letztendlich auch etwas? Aber das, muss ich sagen, ist der Fall und das freut mich natürlich. Und es macht wahnsinnig viel Spaß, mit den jungen Menschen zu arbeiten und dann auch zu sehen, dass sie zufrieden sind und auch bei uns bleiben wollen. Und geht eigentlich gar nicht besser.
Gibt es irgendwas, was Sie jetzt nach einem guten Jahr anders machen als am Anfang?
Ja, am Anfang habe ich natürlich mich hauptsächlich so um die Konzepte gekümmert, die ich eingeführt habe oder einführen wollte. Und darauf kann ich jetzt aufbauen. Ich weiß jetzt, was jungen Leute wünschen. Ich weiß, wie die Abläufe in einem Krankenhaus sind. Ich kann jetzt wirklich auch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, mit einbauen und immer wieder meine Konzepte erweitern oder auch neue Ideen mit einbringen. Und das lebt so ein bisschen, ne? Das kann sich jeden Tag ein bisschen verändern und das macht unheimlich viel Spaß, da auch aufzubauen.
Sie haben ja jetzt einiges an Erfahrung, viele, viele Maßnahmen. Und in unserem Podcast geht es ja auch immer darum, für andere Kliniken Impulse zu setzen und Ideen zu geben, was man machen könnte. Wenn Sie jetzt mal überlegen, jemand kommt und sagt, das, was Sie da machen, das finde ich total spannend, das würden wir bei uns im Krankenhaus auch gerne einführen. Was haben Sie für diese Leute für Tipps? Was sollten die beherzigen so ganz am Anfang?
Also grundsätzlich fände ich das ganz toll und würde den Tipp geben, das definitiv auch einzuführen. So eine Position wie ein Feelgood Manager oder People and Culture Manager, wie auch immer man den nennen mag. Ganz wichtig dabei ist natürlich zu sagen, wir können mit dieser Position nicht die Welt verändern. Ja, und den Fachkräftemangel per se abschaffen. Das liegt natürlich auch an demografischen Wandel und. Aber es ist ein Baustein von vielen, der dazu führt, dass Mitarbeiter sich wohlfühlen und auch im Haus bleiben. Und natürlich kann man auch damit werben. Das ist sicherlich ganz wichtig. Und wenn man mal so schaut, wie ist das Wertesystem junger Menschen, aber auch vielleicht schon langjähriger Mitarbeiter, dann muss man schon sagen, dass dieses sich wohlfühlen, die Betreuung im Haus, das Arbeitsklima oftmals viel wichtiger ist als eine Gehaltserhöhung oder so. Und daher kann ich das wirklich nur empfehlen. Und diese Personen sollten sich wirklich mit dem Wertewandel auseinandersetzen. Ja, was wollen die Menschen heute und was war früher noch wichtig? Das ist heute alles nicht mehr so. Das hat sich sehr stark verändert und daher ist diese Position genau das Richtige, um dort anzusetzen und zu schauen, was wollen die Menschen und wie kann man das dann auch realisieren.
Vielen lieben Dank, Frau Bohrmann. Das war's schon wieder mit unserer aktuellen Folge des Podcasts Bis der Arzt kommt. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen oder sich für eine individuelle Beratung durch unsere Recruiting-Experten interessieren, dann schreiben Sie uns doch einfach. Die Adresse ist podcast@ärztestellen.de. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns gerne weiter und wir freuen uns natürlich auch über 5 Sterne beim Podcast-Portal Ihrer Wahl.